33 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute und morgen liest Hugo R. Bartels das Märchen »Die neue Melusine« von Johann Wolfgang Goethe. Die Entstehungsgeschichte dieses Märchens ist langwierig und kompliziert. Sein Stoff, die Melusinensage, hat Goethe zeitlebens beschäftigt. Allerdings hat er in seiner Version, wie schon der Titel »Die neue Melusine« andeutet, den naiven Charakter der alten Volkssage aufgegeben und ein symbolisches Märchen daraus gemacht, obwohl das traditionelle Märchenmotiv vom jungen Mann, dem unter gewissen Bedingungen das Liebesglück durch ein Zauberwesen zuteil wird, immer noch erkennbar ist. Doch Goethes dichterische Fantasie hat es weitgehend umgestaltet. Schon in seiner frühen Sesenheimer Zeit hat Goethe sich mit diesem Märchen beschäftigt, denn er trug es, wie seine autobiografische Schilderung bezeugt, im Kreis der Familie Brion vor und erwog für einige Zeit, es an der entsprechenden Stelle in die Autobiografie Dichtung und Wahrheit aufzunehmen. In Tagebuchnotizen und Briefen an Schiller gibt es weitere Anhaltspunkte für seine Arbeit an der neuen Melusine, die man auf die Jahre von 1797 bis 1812 datieren kann. Doch erst im Taschenbuch für Damen hat Goethe 1817 und 1819 die neue Melusine veröffentlicht und sie schließlich auch noch in den Spätroman Wilhelm Meisters Wanderjahre aufgenommen, so dass das Märchen in seiner endgültigen Gestalt erst 1829, 3 Jahre vor Goethes Tod, vorlag. Eine fast 60 Jahre dauernde Beschäftigung mit einem Prosatext von nicht einmal 30 Seiten Länge. Hören Sie nun bitte gelesen von Hugo R. Bartels den ersten Teil der neuen Melusine mit der Rahmenhandlung der Wanderjahre.
Man hat das Märchen verlangt, von welchem ich zu Ende des zweiten Bandes meiner Bekenntnisse gesprochen. Leider werde ich es jetzt in seiner ersten unschuldigen Freiheit nicht überliefern. Es ist lange nachher aufgeschrieben worden und deutet in seiner jetzigen Ausbildung auf eine reifere Zeit als die ist, mit der wir uns dort beschäftigen. So viel reiche hin, um den einseitigen Hörer vorzubereiten. Sollte ich also gegenwärtig jenes Märchen erzählen, so würde ich folgender Gestalt anfangen. Wir hatten uns eines Abends, eine Gesellschaft junger Leute, im Weinhause versammelt, um ein kleines Fest zu feiern. Damit es nun nicht, wie wohl öfters geschah, durch zufällige Gespräche und ungefähren Widerspruch gestört würde, so hatten wir ausgemacht, dass jeder die seltsamste Liebesgeschichte, die ihm begegnet, erzählen und die Gesellschaft dadurch ergötzen und unterhalten solle. Der Erste, den das Los traf, hatte schon angefangen, seine Pflicht zu erfüllen, als ein Fremder hereintrat, den wir umso mehr betrachteten, als uns seine störende Gegenwart unangenehm fiel. Er war von ansehnlicher Statur, breitschultrig, sein Betragen gewandt und sicher und bei einiger Rohheit gefällig. Sein schwarzes Kraushaar gab ihm ein jugendliches, sein glatt rasierter blauer Bart ein männliches Ansehen. Er setzte sich zu einer Flasche an einen besonderen Tisch. Doch kaum bemerkte er, dass wir zu schweigen fortfuhren, so trat er zu uns heran und sagte mit höflicher Gebärde: »Meine Herren, ich bin hier herein als in eine Wirtsstube getreten. Sie sind aber, wie ich merke, in geschlossener Gesellschaft versammelt und ich trinke lieber meine Flasche auf dem Vorsaal, als dass ich sie stören wollte.« Diese Anrede bestach uns sogleich und der Vorsitzende, der die Zustimmung schon in unseren Augen gelesen hatte, lud ihn ein, sich zu uns zu setzen und, wenn er unsere Geschichten angehört, auch die seinige mitzuteilen. Der Fremde ging diesen Vorschlag mit Vergnügen ein und als nach einigen angenehm vollbrachten Stunden gegen Mitternacht die Reihe nunmehr an ihn kam, so begann er seine Rede mit einer gewissen zutraulichen Bescheidenheit, die zu seinem übrigen Wesen vollkommen passend war. »Es ist nicht zu leugnen, meine Herren, dass die Begebenheiten und Liebesabenteuer, deren Sie sich rühmen, für merkwürdig und bedeutend zu halten sind. Aber Sie erlauben mir zu sagen, dass ich eins zu erzählen habe, welches die bisherigen weit übertrifft und das, wiewohl es mir schon vor einigen Jahren begegnet, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen lässt. Es möchte schwerlich seinesgleichen finden. Ich will nicht verhehlen, dass ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja, des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirt und fand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte, aber ich machte meinen Zuschnitt etwas zu groß und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der Ordinären eine Zeit lang fortgesetzt hatte, fand ich mich zuletzt genötigt, dem Ende derselben zu Fuß entgegenzugehen. Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirtshaus kam, mich nach der Wirtin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde. Eines Abends, als ich in das Posthaus eines kleinen Städtchens trat und eben nach hergebrachter Weise verfahren wollte, rasselte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen mit 4 Pferden bespannt an der Türe vor. Ich wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich, ihr den Schlag zu öffnen und zu fragen, ob sie etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne Gestalt und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. »Oh ja«, sagte sie, »wenn Sie mir mit Sorgfalt das Kästchen, das auf dem Sitze steht, herausheben und hinauftragen wollen. Aber ich bitte gar sehr, es recht steht zu tragen und im Mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln.« Ich nahm das Kästchen mit Sorgfalt, sie verschloss den Kutschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe hinauf und sie sagte dem Gesinde, dass sie diese Nacht hier bleiben würde. Nun waren wir allein in dem Zimmer. Sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, dass sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber feurig die Hand küsste. »Bestellen Sie das Abendessen für uns beide«, sagte sie darauf. Und es lässt sich denken, mit welchem Vergnügen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn in meinem Übermut Wirt, Wirtin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzten uns gegeneinander über, ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick. Ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde. Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt, ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens. Sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte. Ja, ich musste wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden. Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe. Ich hörte Nein und ging in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegenkam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkheit und Verwegenheit. Ich stürzte auf sie zu und fasste sie in meine Arme. »Englisches, unwiderstehliches Wesen«, rief ich aus, »verzeih, aber es ist unmöglich.« Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuss auf die Wange drücken können. Halten Sie solche Ausbrüche einer plötzlichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann. »Fordere, was du willst, englischer Geist«, rief ich aus, »aber bringe mich nicht in Verzweiflung.« Sie versetzte lächelnd, »wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen. Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke. Indessen wünsche ich, dass mein Wagen und dies Kästchen weitergebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu tun, als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben. Wenn es darin steht, sich daneben zu setzen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in ein Wirtshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlafen dürfen. Sie verschließen die Zimmer jedes Mal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser auf- und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft gibt, dass es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen imstande ist. Ich sah sie an. Mir ward sonderbar zumute. Ich versprach, alles zu tun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wiederzusehen und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuss besiegelte. Sie tat es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied und ich wusste schon nicht mehr, was ich tat oder tun sollte. Als ich von meiner Bestellung zurückkam, fand ich die Stubentür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel und er machte sein Probestück vollkommen. Die Türe sprang auf, ich fand das Zimmer leer, nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte. Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kästchen sorgfältig hinunter und setzte es neben mich. Die Wirtin fragte, »Wo ist denn die Dame?« Ein Kind antwortete, »Sie ist in die Stadt gegangen.« Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angekommen war. Dass ich nun bei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie sich leicht denken. Ich fuhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Befehle wurden sorgfältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloss das Zimmer, richtete mich in den meinigen ein und tat mir etwas zugute. Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben. Diese fand ich bald an Wirtstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld fing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Vom Gelde entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiss, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können. Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es diesmal einsam zu genießen genötigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und er zeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal hörte ich in dem verschlossenen Zimmer nebenan eine leise Bewegung und kurz nachher an der wohlverwahrten Türe pochen. Ich raffte mich zusammen, greife nach dem Hauptschlüssel, aber die Flügeltüren springen von selbst auf und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werfe mich ihr zu Füßen, küsse ihr Kleid, ihre Hände. Sie hebt mich auf. Ich wage nicht, sie zu umarmen, kaum sie anzusehen. Doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. »Es ist zu verzeihen«, sagte sie. »Nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr müsst nun abermals eine Strecke in die Welt hineinfahren, ehe wir uns wiedersehen. Hier ist noch mehr Geld«, sagte sie, und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber diesmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet euch nun vor Wein und Weibern und lasst mich auf ein fröhliches Wiedersehen hoffen.« Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel schlugen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den anderen Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: »So wissen wir doch, warum ihr eure Türen auf eine so künstliche und unbegreifliche Weise verschließt, dass kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermuteten bei euch viel Geld und Kostbarkeiten. Nun aber haben wir den Schatz eben die Treppe hinuntergehen sehen, und auf alle Weise schien er würdig, wohl verwahrt zu werden.« Ich erwiderte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Kästchen in den Wagen. Ich fuhr nun wieder in die Welt hinein mit dem festesten Vorsatz, auf die Warnung meiner geheimnisvollen Freundin künftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunst teuer anrechnen zu wollen, denn indem sie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der anderen, und da ich nur suchte, ihr Vergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immerfort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Verwunderung und mein Vergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, dass die Fülle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern dass er noch so rund und strotzend war wie anfangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, setzte mich hin zu zählen, merkte mir die Summe genau und fing nun an, mit meiner Gesellschaft lustig zu leben wie vorher. Da fehlte es nicht an Land- und Wasserfahrten, an Tanz, Gesang und anderen Vergnügungen. Nun bedurfte es aber keiner großen Aufmerksamkeit, um gewahr zu werden, dass der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm durch mein verwünschtes Zählen die Tugend, unzählbar zu sein, entwendet hätte. Indessen war das Freudenleben einmal im Gange, ich konnte nicht zurück, und doch war ich mit meiner Barschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, dass sie sich nicht wieder sehen lassen, sagte mich im Ärger von allen Pflichten gegen sie los und nahm mir vor, das Kästchen zu öffnen, ob vielleicht in demselben einige Hilfe zu finden sei. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Geld zu enthalten, so konnten doch Juwelen darin sein, und auch diese wären mir sehr willkommen gewesen. Ich war im Begriff, den Vorsatz auszuführen, doch verschob ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da ging es denn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir der unangenehme Streich passierte, dass beim Nachttische ein älterer Freund meiner liebsten Schönheit von Reisen kommt, unvermutet hereintrat, sich zu ihr setzte und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suchte. Daraus entstand nun bald Unwille, Hader und Streit, wir zogen vom Leder und ich ward mit mehreren Wunden halb tot nach Hause getragen. Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen. Es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlafen. Die Tür des Seitenzimmers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte nach meinem Befinden. Ich antwortete ihr nicht, denn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort, mit vielem Anteil zu sprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewissen Balsam, so dass ich mich geschwind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, dass ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Verschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden musste. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich schwur ihr zuletzt, dass, wenn sie nicht die meinige seien, mir diesmal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben. Worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als sie zaudernd mit einer Erklärung zurückhielt, geriet ich ganz außer mir, riss den doppelten und dreifachen Verband von den Wunden mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen fand. Nun waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wussten selbst nicht recht, warum. Sie versprach nun, mit mir weiterzureisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Platze der dritten Person. Ich hätte desselben niemals gegen sie erwähnt. Auch jetzt fiel mir es nicht ein, davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Übereinkunft beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte. Nur, dass ich es immer in und aus den Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluss der Türen beschäftigte. Solange noch etwas im Beutel war, hatte ich immer fortbezahlt. Als es mit meiner Barschaft zu Ende ging, ließ ich es sie bemerken. »Dafür ist leicht Rat geschafft«, sagte sie und deutete auf ein paar kleine Taschen oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke heraus, sowie aus der anderen einige Silbermünzen und zeigte mir dadurch die Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzusetzen. So reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit anderen froh, und ich dachte nicht daran, dass sie mich wieder verlassen könnte, umso weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hoffnung befand, wodurch unsere Heiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Kästchen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft der beiden Taschen und fand sie noch immer bewährt. Die Reise ging glücklich vonstatten, und wenn ich bisher über mein Abenteuer nicht weiter nachdenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwicklung der wundersamen Begebenheit erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, dass ich oft im Finstern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgingen, ganz dunkel war. Einmal, bei so finsterer Nacht, war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sah ich den Schein eines Lichtes an der Decke meines Wagens. Ich beobachtete denselben und fand, dass er aus dem Kästchen hervorbrach, das einen Riss zu haben schien, eben als wäre es durch die heiße und trockene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedanken an die Juwelen wurden wieder rege. Ich vermutete, dass ein Karfunkel im Kästchen liege und wünschte, darüber Gewissheit zu haben. Ich rückte mich so gut ich konnte zurecht, so dass ich mit dem Auge unmittelbar den Riss berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmack, ja Kostbarkeit, möbliertes Zimmer hineinsah, gerade so, als hätte ich durch die Öffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinabgesehen. Zwar konnte ich nur einen Teil des Raumes beobachten, der mich auf das Übrige schließen ließ. Ein Kaminfeuer schien zu brennen, neben welchem ein Lehnsessel stand. Ich hielt den Atem an und fuhr fort zu beobachten. In dem kam von der anderen Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Händen, die ich sogleich für meine Frau erkannte, obschon ihr Bild nach dem allerkleinsten Maßstabe zusammengezogen war. Die Schöne setzte sich in den Sessel am Kamin, um zu lesen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste kleine Wesen sei ebenfalls guter Hoffnung. Nun fand ich mich aber genötigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, dass es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blickte in eine leere Finsternis. Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, lässt sich begreifen. Ich machte mir 1000 Gedanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben. Doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wusste ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen oder fürchten sollte. Nach einiger Zeit trat denn wirklich meine Schöne gegen Abend im weißen Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, dass alle vom Geschlecht der Nixen und Gnomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunehmen. Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmütig an meine beklemmte Brust drücken. »Mein Liebster«, sagte sie, »ich fühle nun wohl an deinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehen. Du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten befinde. Dein Glück und das meinige ist hierdurch unterbrochen. Ja, es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich muss dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wiedersehen werde.« Ihre Gegenwart, die Anmut, mit der sie sprach, entfernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich umfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung genug. Ich tat so viel, dass sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte. »Prüfe dich genau«, sagte sie, »ob diese Entdeckung deiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kannst, dass ich in zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Verringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde.« Ich sah sie an, schöner war sie als jemals. Und ich dachte bei mir selbst, ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so dass man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte? Meine Heiterkeit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um alles in der Welt nicht fahren lassen. »Bestes Herz«, versetzte ich, »lass uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir es beide denn herrlicher finden? Bediene dich deiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten? Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüfst und neckst mich, du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde.« »Die Sache ist ernsthafter, als du denkst«, sagte die Schöne. »Indessen bin ich recht wohl zufrieden, dass du sie leicht nimmst. Denn für uns beide kann auch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche tun. Nur versprich mir, dieser Entdeckung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füge ich noch eine Bitte, recht inständig. Nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Traugott Bure las die erste Folge des Märchens »Die neue Melusine« von Johann Wolfgang von Goethe. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören. Mehr Lesungen und Hörbücher finden Sie in der ARD Audiothek. Leicht zu bedienen, jederzeit verfügbar und kostenlos. Laden Sie die ARD-Audiothek auf Ihrem Handy oder Computer aus jedem App Store herunter und klicken Sie dort die Rubrik Hörbuch an.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ein bisschen kühl und mit dem norddeutsch obligatorischen Regenschauer bei den Zugaben, aber wirklich feines Programm. Am Wochenende, da liefen die Eldener Jazz Evenings. Wir waren dabei und heute hören Sie hier in Play Jazz, wie diese Abende so gelaufen sind. Unser Album der Woche, das kommt aus Berlin und es verknüpft Afrobeats und kosmische Visionen. Und jetzt hören wir erstmal rein in einen Liebesbrief an New York. Allerdings einen mit bitterem Beigeschmack. Geschrieben hat ihn der US-Drummer Nasheed Waits. Und das hier, das ist sein Blick auf John Coltrane's Liberia. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Dorschel.